als Harry Kupfer sein Regiedebüt gegeben hat, 1958 mit Rusalka. Der Start für eine lange internationale Karriere des gebürtigen Berliners. Die Theater in Halle, Stralsund, Weimar, Dresden waren wichtige Stationen und dann ab 1981 bis 2002 die Komische Oper Berlin. Schon seit den 1970er Jahren aber waren Harry Kupfers Musiktheaterarbeiten auch außerhalb der DDR gefragt. In Österreich, der Schweiz, Westdeutschland, Dänemark, Spanien, Großbritannien und sogar in den USA. Und er durfte als DDR-Kulturrepräsentant reisen. Heute ist Harry Kupfer 84 und erinnert sich mit uns im Treffpunkt Klassik Musikgespräch an sein Leben als Regisseur in der DDR, den Staat, der vor 70 Jahren gegründet, vor knapp 40 Jahren seinem Ende zuging, als im November 1989 die Berliner Mauer fiel. Wie haben Sie das erlebt, Herr Kupfer?
Ich habe ja zu der Zeit in München gearbeitet, habe dann eine Inszenierung in der Staatsoper gehabt. Mhm. Und an dem Tag hatte ich frei und bin nach Berlin geflogen. Da war noch gar nichts von Maueröffnung und komme noch durch die Kontrollen wie eh und je und sitze zu Hause mit meiner Frau vorm Fernseher nachts dann. Und da sehe ich plötzlich, die Mauer ist offen. Dann haben wir uns sofort angezogen. Wir wohnten ja direkt da an der Grenze in Berlin und sind runter und wollten dann ohne Pass mal versuchen, ob wir auf die andere Seite kommen. Also für mich war das bloß die Überraschung, dass plötzlich was passierte, was ich nie gedacht habe, dass das möglich ist.
Also das war für Sie durchaus auch eine Vorstellung, die ziemlich abstrakt war, dass das irgendwann mal passieren würde.
Das hat keiner für möglich gehalten. Ich war dann bloß so glücklich, dass nicht ein Schuss gefallen ist. Dass da nicht irgendwie Blut geflossen ist, dass das so friedlich über die Runden gegangen ist. Naja, und dann die nächsten Tage. Und wie ich dann am Montag, so das war sicherlich ein Wochenende, weiß das nicht mehr genau, wieder zurück nach München. Na, da bin ich genau auf dieselbe Art und Weise wieder nach West-Berlin zum Flughafen, wie ich gekommen bin. Mhm. Bloß die Kontrollen waren natürlich laxer und gar nicht mehr so. Man konnte da einfach durch, ne? Mhm.
Jetzt war für viele DDR-Bürgerinnen und Bürger tatsächlich diese Freiheit ja verbunden, ganz konkret auch mit so einer Reisefreiheit einer neuen, endlich in den Westen, für viele damals was ganz Neues. Sie haben es eben schon angesprochen, Sie haben ja als international gefragter Regisseur schon seit den 70ern diese Möglichkeit gehabt, auch in Westeuropa unterwegs zu sein. Ich kann mir vorstellen, durchaus auch so ein bisschen neidisch beäugt ab und an von vielen Kolleginnen.
Ich war so froh, dass nun dieser berechtigte Neid würde ich das gar nicht nennen, das war ja Traurigkeit, dass man eben einige Menschen kannte, die eben das Glück hatten, draußen arbeiten zu können und andere, die eben genauso viel leisteten und wunderbar arbeiten, dass die nicht durften, dass das zu Ende war.
Als Sie 1973, glaube ich, war es zum ersten Mal außerhalb der DDR am Opernhaus in Graz eingeladen wurden. Als Regisseur waren Sie Ende 30. War diese Einladung für Sie eine Überraschung oder war das schon auch immer so ein denkbarer Karriereschritt?
Nein, das war insofern keine Überraschung, weil ich dann nicht drauf spekuliert hatte. Für mich war erstmal wichtig, im eigenen Land, also der kleinen DDR damals, meine Position zu finden. Und die hatte ich ja damals also mit der ersten Inszenierung an der Staatsoper in Berlin, woraus ich dann Graz ergeben hat. Ne? Mhm. Und dann war das natürlich für mich wunderbar, in Graz zu arbeiten, weil das war ein gutes Theater. Ich hatte einen sehr guten Agenten, der gesagt hat, das ist zwar Provinz, aber dort kriegst du die Bedingungen, die du gewöhnt bist in der DDR. Und das heißt lange Probenzeiten und so weiter. Und das habe ich also sehr genossen.
Jetzt habe ich gelesen, Herr Kupfer, dass um zu garantieren, dass Sie bei einem Ihrer Berufsreisen später ja dann auch nach Salzburg und Bayreuth nicht einfach im Westen bleiben, durfte Sie Ihre Ehefrau zwar irgendwann begleiten, aber Ihre Tochter nicht, sodass Sie zurückkommen mussten. Ich habe aber auch gelesen, dass das für Sie gar nicht zur Debatte stand, weil Sie sich als Künstler in der DDR gebraucht gefühlt haben. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Also ich hatte innerlich beschlossen, wenn ich irgendwie geistig an Leib und Seele bedroht werde, dann gehe ich. Das war aber nicht der Fall. Und man hat mich doch auch ziemlich in Ruhe gelassen. Ich war ja sozusagen vielleicht ein bisschen so ein Aussichtskader, wo man mit Geld machen konnte. Denn wir mussten ja also über die Hälfte von dem im Westen verdienten Geld ja 1:1 für Ostgeld umtauschen. Und ich wäre bloß gegangen in dem Moment, wo man mir an die Seele gegangen wäre.
Aber wenn Sie sagen, Sie haben sich gebraucht gefühlt in Ihrer Heimat, von wem gebraucht und wie gebraucht?
Vom Publikum. Es gab nie wieder und sicherlich vorher auch nicht ein so lebendiges Publikum wie in der DDR. Die haben auf jede Nuance geachtet, ob die irgendeine Anspielung politischer Art sein konnten, haben reagiert, wo wir es gar nicht vermutet hatten. Und dieses Gefühl, notwendig zu sein, verbunden zu sein mit dem Publikum, das ist für einen Künstler natürlich was Ungeheuerliches. Und das habe ich also nur in der DDR erlebt.
Mhm. Rückblickend und vor allem aus Westperspektive, behaupte ich mal, beurteilt man heute Kunst aus dem Osten oder Künstlerinnen und Künstler aus dem Osten oft nach dem Kriterium, waren die kritisch gegenüber dem Regime oder nicht? Also gute DDR-Kunst war nur die oder ist nur die aus heutiger Sicht, die gegen die DDR war, womit Kunst ja dann auch immer sehr stark politisiert wird. Wobei, sehen Sie das?
Kunst ist grundsätzlich politisch. Da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Irgendeine Aussage trifft man damit, wenn man ein Stück, also meinetwegen in dem Fall bei mir eine Oper interpretiert, setzt sich das immer mit Gegenwart auseinander. Und manchmal hat man Glück, dass die Botschaft verstanden wird und man nicht gleich verboten wird. Und manchmal geht es auch daneben.
Das heißt, als Sie dann auch im Westen, sag ich mal, oder außerhalb der DDR gearbeitet haben, zum Beispiel in Graz, sind Sie auch gar nicht ganz anders als in der DDR an Ihre Arbeit herangegangen, weil Sie diesen Zeitbezug oder diese gesellschaftskritischen Aspekte auch immer mit inszeniert haben?
Ich habe da keinen Unterschied gesehen. Für mich war das wurscht, egal wo, der Hauptsache, ich hatte meine Bedingungen und konnte inszenieren. Alles andere hat mich nicht interessiert. Und das Stück habe ich so interpretiert, wie ich es in der DDR interpretiert hätte. Und so habe ich es also auch im Westen gemacht.
Das heißt aber auch, Ihnen wurden da keine Fesseln angelegt
in
der DDR?
Nein, die gab es schon. Ich meine, es gab Kontrollen. Und wenn man nicht gute Verbindungen, gute Freunde hatte, nach oben hin wurde das manchmal schon ganz schön gefährlich. Ich erinnere mich, bei zwei Sachen stand ich kurz vorm Verbot. Das war einmal der Lier von Aribert Reimann, wo der Narr sich, nachdem er nicht mehr redet, sich den Mund zuklebt. Natürlich in der DDR hat das jeder Mensch verstanden. Und ich dachte, oh, jetzt geht's los. Da gab's dann sicherlich ein paar Sitzungen, zu denen, da ich ja nicht Parteimitglied war, nicht zugeladen war. Mhm. Und das ging über die Bühne. Berlin hatte ja immer das große Glück, dass nach der Generalprobe konnte man schlecht was verbieten, weil die westliche Kritik schon in der Generalprobe drin war.
Okay.
Nicht? Also, und dadurch hatten wir irgendwie einen gewissen Schutz. Das zweite Ding war Zauberflöte. Die Sitzung beim Sarastro, die großen Versammlung da der Priester, das war bei mir eben eine Versammlung im ZK, hat man deutlich verstanden. Und ich hatte einen fantastischen Intendanten, der früher mal stellvertretender Kulturminister in der DDR war, und der hat mir den Rücken freigehalten. Ich möchte nicht wissen, was der hinter meinem Rücken hat ausstehen müssen.
Welche Themen haben Sie denn damals beschäftigt oder welche sind das heute, die Sie stark beschäftigen?
Ja, mich beschäftigt eigentlich die Wendezeit und sagen wir mal dieser, wie soll ich das nennen, dieser Haifischüberfall auf den Osten. Das, was da passiert ist, wie man die Industrie flachgelegt hat, wie man bestimmte Dinge verscherbelt hat, wie Spekulanten also im Grunde genommen plötzlich das Sagen hatten, das war in der Zeit sehr übel. Und die Folgen spüren wir ja heute noch.
In wirtschaftlicher und politischer Hinsicht ja ganz klar in den letzten Monaten oder Jahren ja auch stark diskutiert in der Öffentlichkeit. Auch kulturell würden Sie sagen, dass sich da auch was verändert hat durch diese Übernahme sozusagen aus dem Westen?
Ja, natürlich. Es ist neben dem, dass plötzlich also eine unerhörte, sagen wir mal, innere Freiheit da war, dass man nicht mehr in irgendeiner Weise bevormundet wurde von irgendeinem Ministerium und so weiter. Aber schwappte dann natürlich auch die Welle, sagen wir mal, über, dass man also Stücke zerhackte und überhaupt nicht mehr nach dem Wert wirklich großartiger Dinge der Vergangenheit fragte. Also das haben wir dann also auch alles abgekriegt.
Ist das was Sie jetzt auch, sage ich mal, in späteren Jahren oder als Altmeister Ihres Fachs versuchen weiterzugeben? Also Sie arbeiten ja nach wie vor sporadisch, aber doch immer mal wieder als Regisseur und sind jetzt auch dann in Stuttgart an der Hochschule für einen szenischen Meisterkurs. Was versuchen Sie Ihren Studierenden da weiterzugeben?
Ach, eigentlich ihnen zu vermitteln, was man braucht, um eine Figur, die aus der Musik lebt, auf der Bühne lebendig werden zu lassen. Und da gibt's einfach Dinge, die man mit den jungen Leuten erarbeiten kann.
immer ganz, ganz eng am Text, so wie ich Harry und an den Personen Harry Cooper kennengelernt habe.
An den Personen, wobei nicht eng am Text, das ist schon wieder ein bisschen dogmatisch, sondern für mich ist immer wichtig, ein Stück zu befragen, was hat das heute noch für uns an aktuellen Zündstoff? Die Brücke vom, sagen wir mal, Alten, wo das Stück mal historisch entstanden ist, zu dem heute, wo wir ein neues Publikum erreichen wollen. Und da gibt es also einen Spielraum, der ist unerhört groß.
Der Regisseur Harry Kupfer, ein großer Mann des Musiktheaters in der DDR und weit über deren enge Grenzen hinaus.